Herzlich willkommen zum Podcast 25 times 2, der Galerie-Podcast Galerie Anna 25 zur Ausstellung Raimund Gantner, Mensch und seine Maschine. Ich bin Anna Franek, die Galeristin der Galerie. Die Galerie gibt es übrigens in Berlin und München und hier sind wir wieder gerade zu aktuellen Ausstellung mit dem Künstler, aber ich lasse ihn jetzt mal kurz sich selber vorstellen, bevor wir dann mit dem Gespräch anfangen.
Hallo, ich bin der Raimund Gantner. Und wir hatten vorhin schon die Frage, was ist Kunst, was macht man als Künstler, außer trinken und in der Nase bohren, ab und zu mal irgendwas herstellen.
Genau, und was stellst du denn Schönes her?
Gute Frage. Ich hoffe Kunst. Also für mich ist es zumindest Kunst.
Ja, ich für mich auch, sonst würde ich dich hier nicht ausstellen. Deine aktuelle Ausstellung heißt ja Mensch und seine Maschine. Was meinst du denn damit? Beziehungsweise was hat der Titel mit der Ausstellung, die wir oben sehen, zu tun?
Naja, wir sind eigentlich von Maschinen umgeben und benutzen seit 150 Jahren Maschinen. Also ob es jetzt eine persönliche Maschine ist oder die Maschine, die irgendwo uns hin transportiert als Gruppe oder die Maschine, die du an deiner Hand als Uhr hast. Also wir haben eigentlich überall Maschinen, die um uns herum sind. Und ich habe meine Bilder jetzt für diese Ausstellung auch mit Maschinen hergestellt.
Inwiefern das?
Mit Zeichenrobotern, mit Computerprogrammen, Computern, Telefonen. Also wie man sieht, wenn ich jetzt anfange, sind ganz viele Maschinen eigentlich da involviert. Und deswegen dachte ich, ich nenne es jetzt nicht und seine Maschinen, weil dann müsste man ja theoretisch alle aufzählen. Und seine Maschine finde ich spannender, weil man ist ja selber eigentlich eine Maschine, nur dass man biologisch ist. Und jetzt nicht mechanisch.
Aber so wie definierst du dann Maschine?
Ein funktionierendes Gebilde. Ob es jetzt auf einer digitalen Ebene ist oder auf einer physischen Ebene ist. Ich glaube, alles, was mehrere Komponenten hat und miteinander interagiert, also sei es bei einem Einzeller, ist zwar nur eine Zelle, aber die hat auch verschiedene Dinge, die miteinander interagieren, damit es ein Einzeller ist. Oder sogar ein Atom hat verschiedene Elemente außenrum, die sich bewegen und einen Kern. Und das ist eigentlich auch schon eine Maschine, wenn man es so sieht.
Wenn man die Definition als Maschine nimmt, dann ja.
Es ist schwierig, widersprechen mir wahrscheinlich ganz viele Leute. Das Publikum darf mir widersprechen, wenn es möchte.
Genau, aber was für eine Maschine hast du denn anstelle von dir zum Erstellen entstehen, für die Bilder benutzt, damit sie entstehen?
Das ist eigentlich ein kleiner Malroboter. Der ist eigentlich dafür, also tatsächlich wurde er für einen relativ banalen Zweck gebaut. Er ist eigentlich dafür gemacht, dass man seinen Podcast an die Wand zu Hause schreibt. Ja, und da mir das ziemlich sinnlos erschien, so habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich ja die Maschine für mich benutzen. Und ich zeichne relativ viel und mache selber viele Bilder, jetzt digital sowohl wie analog. Und ich benutze ganz viele Fundstücke. Also theoretisch, wenn man so auf die ganz neue Ebene sehen wird, wollen würde, wäre ich eigentlich so eine AI für mich selber.
Nutzt du denn AI oder KI für deine Kunst?
Jein, ja und auch nein. Also kann man direkt sagen, ja.
Wenn nein, wieso nicht? Und wenn ja, wie, inwiefern?
Ich glaube, das hat einfach mit meinem Arbeitsprozess an sich zu tun, weil ich tatsächlich auch beides spannend finde. Also gewisse Dinge lasse ich. Also ich habe auch schon solche Sachen ausprobiert wie Schrift zu Bild und Bild zu Schrift und dann wieder drumherum und zurück und dann Bild zu Audio und Audio zu Schrift. Und es ist alles faszinierend, weil zwischendrin ganz viele Fehler entstehen und die Fehler sind eigentlich das, was Dinge wirklich sehr lebendig machen. Die Perfektion ist immer so eine glatte Angelegenheit, die wir streben zwar als Menschen nach Perfektion, aber ich glaube, wir lieben eigentlich die Fehler. Das geben wir nur einfach nicht zu. Das ist.
Das heißt, die Maschine, die eigentlich dafür da ist, etwas Perfektes zu erstellen, suchst du dann den Fehlermoment darin?
Ja, für mich. Also für mich einen Fehler. Ich versuche dann damit quasi das zu machen, für was sie eigentlich nicht gedacht wurde. Finde ich spannender, wie das zu machen, für was sie eigentlich gedacht ist. Weil das machen schon ganz viele und die machen das auch toll. Und ich bin einfach nicht derjenige, der was toll und perfekt macht.
Und du hast vorhin gerade erwähnt, dein Arbeitsprozess. Wie sieht denn dein Arbeitsprozess aus beim
Ja, ich suche mir oft ein Thema aus, nachdem ich arbeite.
Was ist das Thema jetzt bei der Ausstellung oben?
Eben diese Fehler tatsächlich. Deswegen habe ich das jetzt auch so ein bisschen hervorgehoben, weil da geht es viel um Dinge, die nicht wirklich funktionieren, so wie sie funktionieren sollen und trotzdem eigentlich gut sind. Das heißt ja nicht nur, weil man nicht perfekt funktioniert, dass man nicht gut ist. Wenn man das jetzt weiterspinnt, könnte man ja dann sofort sagen, oh, jeder, der im Rollstuhl sitzt, oh mein Gott, der funktioniert nicht perfekt. Das können wir nicht gebrauchen. Na? Und das wissen wir ja, dass das eine ganz schlechte Idee war, solche Aussagen zu treffen. Na, deswegen, wenn man sich Sachen anschaut, also auch so die Wand, die ist nicht perfekt, ist aber eine wirklich tolle Wand. Na, oder der Tisch oder das Publikum vor mir ist nicht perfekt, ich auch nicht. Ist aber ein tolles Publikum und ich bin hoffentlich auch ganz okay.
um zurück zu deiner Kunst und zu deinem Bildnis zu kommen, gibt es eins der Bilder, die gerade oben ausgestellt ist, also in der Pause gibt es die Möglichkeit, sich die Bilder anzuschauen, beziehungsweise für die, die nur den Podcast hören, dann auf der Webseite gibt es da eins, das quasi diese Fehlerhaftigkeit beziehungsweise Nicht-Perfektion zeigt?
Ja, die stolpernde Welt.
Die stolpernde Welt,
ja, inwiefern? Ja, ist großartig. Naja, wir sind gerade in so einer Zeit, wo alles so ein bisschen vor sich hin stolpert. Also ich meine, wir hatten in der ganzen Menschheitsgeschichte ganz üble Zeiten und mal ein bisschen nicht so üble Zeiten. Und jetzt sind wir wieder in so einer Zeit angekommen, wo alles, ich das Gefühl habe, dass wir diesem Fortschritt, den wir haben, noch nicht so ganz gewachsen sind und deswegen so ein bisschen vor uns hin stolpern. Ja. Und das ist aber jetzt nicht unbedingt was Negatives. Ja. Das könnte was Negatives werden, kommt darauf an, was wir daraus machen. Ja. So wie mit allen Dingen. Ja. Also deswegen, ich glaube, ist die stolpernde Welt so einer meiner Favorites, auch wenn es jetzt so bildrisch oder nicht so bildgewaltig ist, ne, sondern ein ganz einfaches Motiv. Aber oft sagt das viel, finde ich. Einfache Motive.
Und die stolpernde Welt, ist der Fehlermoment eher philosophisch oder thematisch gedacht oder ist da ein Fehlermoment, der quasi beim Herstellung des Werkes entstanden ist?
Sowohl als auch. Das ist ja eigentlich das Spannende daran. Also es ist ja eine Weltkugel als Kopf eines Körpers, der so leicht auseinanderbricht. Und dieser Körper, der so leicht, also diese Abstraktion des auseinanderbrechenden Körpers, ist eigentlich durch die Unfähigkeit der Maschine, die ganzen Daten zu verarbeiten, entstanden. Also sie war quasi nicht fähig, das so perfekt darzustellen, wie ich es ihr als Foto gefüttert habe oder als Zeichnung gefüttert habe und dass quasi deswegen diese Abstraktion entstanden ist. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt auch in der digitalen Welt heutzutage. Man kann total tolle, perfekte Fotos herstellen, aber es gibt auch sowas wie den digitalen Zerfall. Und dadurch entsteht was, eine Abstraktion, die du nicht steuern kannst. Also das entsteht von sich selber, aus sich selber. Durch den Zerfall von Strom auf einer Festplatte.
Und ist das dann eine menschliche quasi Fehlerhaftigkeit oder eine Computer-KI?
Also Computer-KI würde ich nicht sagen. Ich würde mal sagen, das ist der Fehler von beiden, der Mensch, der das da speichert und glaubt, dass das für ewig hält, und die Maschine, die versucht mit aller Macht, das zu machen, was ihm der Mensch gesagt hat, und es einfach nicht hinkriegt. Also es ist quasi die Fehlerhaftigkeit von beiden. Es ist ja immer, deswegen meinte ich, wir sind auch eine Maschine, und auch diese Interaktion mit einer Festplatte ist schon letztendlich bist du dann eine Maschine, die mit dieser Festplatte interagiert. Ja, und dann ist auch, aber die, also es gibt da ganz großartige philosophische Fragen zu dem Thema. Wenn ich mit einer Maschine arbeite, beschränke ich mich nur darauf, was die Maschine kann? Oder ist diese Maschine, die mir dann hilft, meine Fähigkeiten zu erweitern? Das sind so Fragen, die man sich immer stellen kann und die auch ganz spannend sind, weil viele würden sagen, oh ja, jetzt arbeitest du mit dieser Maschine, jetzt hast du dich nur noch auf die Fähigkeit der Maschine beschränkt. Aber es ist ja so, dass im Vorprozess ja ganz viel stattgefunden hat, bevor dieses Werkzeug von mir benutzt wurde, das Werkzeug Maschine. Und so, glaube ich, kann man das auch mit der KI sehen. Wir reden die ganze Zeit von KI oder Artificial Intelligence. Das muss heute auch nochmal vernünftig definiert werden, weil das ist kein selbstständig denkendes System. Also wir reden immer eigentlich von Algorithmen.
Bevor wir KI definieren, wäre jetzt aber noch mal eine Zwischenfrage, weil du auch meintest, Erstellen der Werke, beziehungsweise welcher Prozess ist denn davor gewesen, bevor die Maschine angefangen hat zu malen?
Ich, der aufgestanden ist, sich über was Gedanken gemacht hat, ein Thema ausgesucht hat und dann ein Werkzeug benutzt hat. Ja. Das ist quasi das ist ja immer der Prozess. Wenn ein Künstler sich auf den Weg macht, ein Kunstwerk zu erstellen, dann ist meistens immer in seinem Kopf ein Prozess. Du machst dir Gedanken über ein Thema. Du machst dir vielleicht Gedanken darüber, wer sich's anschauen könnte. Manchmal auch gar nicht, weil dich das überhaupt nicht interessiert. Aber deswegen, der Prozess, der davor ist, ist ja immer auch das Spannende. Nicht nur das letztendliche Ergebnis, das dabei rauskommt.
Versuche ich es nochmal. Ja. Was war denn der Prozess bei den Bildern, die oben zu sehen sind? Generell mit was hast du gearbeitet oder was hast du verwendet?
So meinst du. Ja. So meinst du es jetzt.
Ganz
banale Arbeitsprozess. Ich bin schon wieder auf der ganz, ganz furchtbaren Ebene der philosophischen Auseinandersetzung mit allem und jedem. Ganz einfach ist eigentlich oft mache ich ein Foto, nehme ein Programm, um das Foto in Daten umzuwandeln. Dann benutze ich ein zweites Programm, mit dem ich die Daten an eine Maschine schicke. Und dann stellt die Maschine ein Grundkonstrukt für mich her. Und dann greife ich nochmal manuell in das Bild ein. Muss nicht immer sein. Es kommt immer drauf an. Das ist dann vielleicht das, was man dann auch den künstlerischen Eingriff in das Bild nennt. Dass ich es auch einfach lasse und das auch so gut ist, wie die Maschine das hergestellt hat.
Und die Vorlagenbilder, jetzt, wenn wir jetzt quasi auf die stolpernde Welt zurückgehen, hast du das Foto von der Welt geschossen oder meintest du, du nimmst quasi Fotos, die du selber gemacht hast oder zum Beispiel bei dem Bild, war das die Vorlage dafür?
Das war tatsächlich ein stolpernder Athlet, da habe ich einfach den Kopf abgeschnitten und einen Erdball drauf gemalt. Ja, und bei dem Foto war es tatsächlich wichtig, dass das Foto von dem Körper sehr hochauflösend ist, damit eben die Maschine sich ein bisschen überfordert fühlt. Ja. Also das ist das, was ich vorher meinte mit dem Arbeitsprozess davor. Also man muss sich schon Gedanken darüber machen, was man macht. Wir hatten vorhin ein nettes Gespräch hier mit jemandem aus dem Publikum über KI und dass man gewisse Sprachen sprechen lernen muss von diesen Maschinen. Sonst kann man sie nicht bedienen. Das ist wie, wenn ich mich mit jemandem aus China unterhalten will, muss ich seine Sprache lernen oder er meine oder wir eine gemeinsame finden. Sonst gibt es keine Kommunikation.
Das stimmt. Hast du dann gelernt, mit deiner Maschine zu kommunizieren?
Ich hoffe, aber sie macht immer noch, was sie will. Ist eine sehr, wie soll ich sagen, ein unzuverlässiger Mitarbeiter.
Hat sie denn einen Namen?
Ich hatte mal Stefan, Michael und Anton, aber ich war mir dann nicht mehr sicher und habe es nur 1, 2 und 3 genannt.
Ganz einfach. Genau, aber neben den Leinwänden haben wir ja bei der Ausstellung noch eine Installation zu sehen, die Nuri heißt. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist eine kinetische Arbeit. Also kinetische Arbeit bedeutet, dass es eine bewegte Arbeit ist. Und oft habe ich, also es geht sicher vielen Künstlern genauso. Ich bin der Meinung, dass viele Ideen oder so Emotionen, die man hat, nicht immer mit dem gleichen Medium umgesetzt werden können. Und aus dem Grund ist dieses Nori, das heißt eigentlich nur Wolken, wenn man es direkt übersetzen würde auf Deutsch, kommt eher aus so einer traumähnlichen Geschichte, die, wo man sich nicht so sicher ist, ist es jetzt ein guter Traum gewesen, ein schlechter Traum gewesen? Was war das eigentlich? Man hat es dann eh wieder vergessen und dann erinnert man sich 3 Monate später wieder dran. Und das ist so, also das ist die Emotion, die ich so ein bisschen bei diesen Wolken habe. So eine Mischung aus schön und merkwürdig und es funktioniert, aber es funktioniert nicht so wirklich. Also das ist bei vielen meiner Arbeiten so, dass ich selber auch länger brauche, bis ich überhaupt verstanden habe, auch was ich da mache. Ja. Ja, obwohl ich mir so viel Gedanken davor drüber gemacht habe.
Ich wollte gerade sagen, die Gedanken sind doch immer davor da.
Ja, genau, aber das ist oft das Spannende. Ich finde das immer sehr kühl und sehr, sehr hart zu sagen, ich will einen Apfel malen, ich male jetzt den Apfel, jetzt habe ich den Apfel gemalt, jetzt hänge ich den Apfel an die Wand. Da ist der Apfel. Dann ist es nur ein Apfel. Es ist ein Apfel auf einem Bild, ein Bild von einem Apfel, nur ein Apfel. Ja, also kann man machen, spricht nichts dagegen, ist nicht meine Arbeitsweise.
Das haben wir ja schon quasi ein bisschen drüber gesprochen, aber du hast gerade erwähnt, dass man als Künstler ja auch andere Formen sucht, um sich künstlerisch auszuleben oder seine Themen zu bearbeiten. Was benutzt du denn noch für künstlerische Formen für deine Kunst, abgesehen von den kinetischen Arbeiten und Leinwänden?
Oh, ganz viel eigentlich, auch Musik zum Beispiel. Musik, in der Musik heutzutage werden eh sehr viele Maschinen benutzt. Also da muss man auch tatsächlich ganz viele Sprachen lernen. Also es tut alles immer nur so einfach, aber du musst trotzdem diese Prozesse dahinter verstehen und die Sprachen lernen. Also das ist deswegen, wir sind eigentlich konstant von Maschinen umgeben und benutzen konstant Maschinen. Und auch wenn wir sagen, das tun wir nicht, machen wir es trotzdem. Und ich benutze dafür auch so ganz klassische Sachen wie eine Ätzradierung, wo man mit einer Nadel in einem Kupfer, in einer beschichteten Kupferplatte reinritzt und es dann in ein Säurebad reinlegt und es frisst sich dann ins Kupfer und dann kann man damit drucken. Also ich benutze zum Beispiel auch Siebdruck, was auch so ein ähnlicher Prozess ist, oder analoge Fotografie, was ich dann auch als Foto ausstelle, ne? Und meistens aber für mich da auch nicht nur das Foto an sich das Spannende ist, sondern dann eher dieser Prozess, was passiert, wenn ich aus Versehen die falsche Chemikalie mit der anderen Chemikalie mische, oder was passiert, wenn ich jetzt einfach einen Filter einfach nur auf das Blatt hinlege und dann ein Motiv da drauf mache. Also es ist für mich viel auch immer suchen, was eigentlich tatsächlich das Spannende an der ganzen Angelegenheit ist, ist das, dass man nie aus einer Suche herauskommt.
Ich fand es ja ganz spannend bei der Ausstellung, die wir in Berlin hatten. Da hatten wir quasi einen Teil der Leinwände, die hier auch hängen, aber gegenübergestellt mit anderen Arbeiten von dir, mit Collagen und Zeichnungen, die sozusagen das Handwerk widerspiegeln sollte, im Gegensatz zu den maschinell hergestellten, in Anführungsstrichen, Leinwänden. Was war denn so deine Intention dafür, diese gegenüberzustellen?
Ja, ich finde Handwerk, für mich persönlich finde ich Handwerk in der Kunst schon sehr wichtig, weil das so ein direkter Ausdruck sein kann von dem, was man jetzt in seinem Kopf hat oder was man machen möchte. Und ein gewisses Maß an Können sollte man meiner Meinung nach schon mitbringen, wenn man gewisse Dinge macht. Man kann das, also das ist nicht ein unbedingtes Muss. Das muss man auch immer sagen dazu, weil es gibt dann Leute, die sagen, naja, also ohne handwerkliches Können brauchst du keine Kunst machen. Finde ich auch nicht, sondern das ist immer nur, wenn ich das sage, aus einem persönlichen Standpunkt heraus. Für mich ist was Handwerkliches wichtig, weil ich persönlich auch aus dem Handwerk komme und ich würde was aufgeben, wenn ich das nicht weiter praktiziere. Und ich finde das auch spannend, dass du jetzt, ich meine, auch das Digitale ist, da kannst du auch vom Handwerk reden. Weil derjenige, der ein digitales Foto herstellt, egal wie, in welcher Form, der muss sich auch dieses Handwerk beibringen, die Programme, ja, den Umgang dann mit den Daten. Ja, das ist eigentlich alles Handwerk. Und wenn man das ignoriert, geht ein großer Teil von der Qualität verloren, die man herstellen möchte. Auch selber, die man herstellen möchte.
Ich kann mich noch erinnern, dass bei der Ausstellung war es dann halt so, weil der Mann hat seine Zeichnung gesehen, und für die, die es noch nicht gesehen haben, er hat sehr detaillierte Zeichnungen in seinem Skizzierblock, und alle waren sehr überrascht, dass das nicht das Kunstwerk ist, sondern dass die Leinwand, die so abstrahiert ausschaut und quasi nicht von ihm gemalt worden ist, dass das das offizielle Kunstwerk ist und die Zeichnungen quasi, die du in deinem Heftchen hast, sozusagen wirklich nur Zeichnungen für dich sind.
Aber da siehst du, genau das ist der Punkt, weil diese Zeichnungen, die für mich sind, sind ja auch Kunst. Die sind ja keine Kunst, aber es wird immer so wahrgenommen, wenn du dann sagst, ja, die Zeichnungen habe ich aber eigentlich eher für mich gemacht, ne? Dann fliegt das aus diesem Kontext Kunst heraus, was ich aber sehr doof und falsch finde, oder doof ist falsch gesagt, ich finde die Interpretation davon sehr, sehr falsch, weil wenn wir uns in den großen Kunsthäusern umschauen, was wird ausgestellt? Das Notizbuch von Van Gogh, das Skizzenbuch von Leonardo da Vinci, das sind ja Sachen, die persönlich für sich gemacht haben, die Skizzenbücher. Ja? Also es ist schade zu sagen, das Skizzenbuch des Künstlers ist keine Kunst, nur weil es ein Skizzenbuch für ihn selber ist. Ja?
Genau, aber ich glaube, die Leute waren eher überrascht, dass das Skizzenbuch so detailliert war und so
ausgearbeitet
im Gegensatz zu deinen Bildern, und sie sich gewundert haben, dass das die Bilder, die offiziell repräsentiert werden von dir, und die Skizzen quasi für dich in deinen Kämmerlein sind, obwohl sie so ausgearbeitet sind, und die quasi nicht verstanden haben, wieso das eine quasi für die Öffentlichkeit ist und das andere offiziell quasi nur für dich.
Ja, da sind wir wieder an diesem Punkt mit dem Nicht-Perfekt-Sein. Das spielt für mich eine große Rolle, das Nicht-Perfekt-Sein. Weil ich bin der Meinung, nichts ist perfekt. Also auch wenn wir immer so tun. Deswegen diese detaillierten Skizzen, die ich mache für mich, das ist meine Welt, die in meinem Kopf stattfindet. Und das, was ich dann nach außen zeige, das reicht eigentlich meistens schon für die meisten Leute, meiner Meinung nach. Ne? Weil es eh schon so, also viele dann einfach überfährt. Ja, wenn man eins von diesen kleinen, detaillierten Zeichnungen sieht, also das sind auf A5 und die brauchen halt 7 Stunden oder 8 Stunden, bis ich die gemacht habe. Wenn man die jetzt auf groß macht, ja, dann ist das ein echt überfahrende Bildgewalt, ne? Finde ich.
Wäre das was ein Roboter malen könnte?
Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe tatsächlich mal so eine Skizze 1:1 von einem Roboter malen lassen. Wirklich in groß, in 2,50 Meter auf 2,50 Meter. Ne? Hat fantastisch ausgesehen. Aber die Frage ist, wozu in der bildenden Kunst?
Ne? Das ist die Frage, wozu? Ja, ich glaube, damit sind wir ungefähr mit den ersten 25 Minuten durch. Und ich lade jetzt das Publikum, das da ist, ein, sich jetzt erstmal die Ausstellung anzuschauen und vielleicht noch Fragen dann für die nächsten 25 Minuten sich zu überlegen. Und dann sind wir in einem schönen Gespräch. Und für die, die nur hören, die lade ich ein, wie gesagt, die Website sich anzuschauen, www.anna25.de. Da ist dann auch die Ausstellung mit den Werken, die ausgestellt werden. Und die können dann gerne entweder per Mail oder Instagram oder Ähnliches die Fragen stellen. Und die werden dann anderweitig beantwortet. Genau, aber erstmal, wie gesagt, Pause. Und ich lade dich ein, erstmal die Ausstellung anzuschauen. Jetzt willkommen zum zweiten Teil des Podcasts, den zweiten 25 Minuten, in dem wir jetzt zum heutigen Teil mit dem Publikum bzw. mit Publikumsfragen arbeiten werden bzw. uns unterhalten werden. Ich habe schon einige vorab über Social Media bekommen, aber wir haben ja hier auch Publikum und das darf zuerst Fragen stellen und dann nehme ich die Social Media Fragen. Also, wer hat Lust, zuerst eine Frage zu stellen?
Was, die Leute haben schon Fragen gestellt?
Ja, natürlich. Ich habe ja vorab schon
im Internet
gefragt, wer Lust hat, eine Frage zu stellen zu der Ausstellung, zum Podcast, darf gerne eine Frage stellen. Die es verpasst haben, die folgen mir nicht auf Social Media, beziehungsweise Galerie nicht auf Social Media, dann sind die selber schuld, wenn sie eine Frage haben. Aber man kann gerne im Nachgang noch eine Frage stellen und die wird dann anderweitig beantwortet oder wurde auch schon beantwortet, wer weiß.
Aber wir hatten eine Frage.
Genau, im vorherigen 25-Minuten-Segment, da habt ihr über den Prozess geredet. Und was ich mich da gefragt habe, ist, wie ist es so, du hast jetzt so, okay, du willst jetzt ein neues Bild kreieren mit diesem Maschinenmethode. Und da wollte ich halt wissen, so, hast du von Anfang an bereits ein klares Bild, wie du so... Du willst jetzt so, okay, ich möchte jetzt eine Landschaft mal schnell darstellen. Machst du ein Bild von der Landschaft und lässt dann diese ganze Prozedur ablaufen und kommst du auch auf das Ergebnis? Oder ist es mehr so, du nimmst ein Bild, lässt es digitalisieren und lässt dich einfach so mit dem Fluss gehen? So schaust einfach, was kommt da raus und kreierst dein Bild so abhängig davon, was jetzt da von den Maschinellen rausgekommen ist.
Hat das Sinn gemacht? Ja, das hat Sinn gemacht. Nee, das hat absolut Sinn gemacht. Ja, es ist tatsächlich beides. Es ist tatsächlich beides, weil es fängt meistens an mit einer Idee oder einem Thema fängt es an. Ne? Und ich arbeite dann quasi die meisten Bilder auf dieses Thema hin. Und oft ist es so, deswegen meinte ich auch zwischendrin mal, manchmal entsteht da gar kein Bild aus der Idee oder aus dem Thema, sondern da entsteht eine Skulptur oder da entsteht was komplett anderes draus. Ne? Manchmal auch ein kurzer Filmausschnitt zum Beispiel. Ne? Also das muss nicht immer sein, dass es dann ein Bild wird, aber der Prozess ist tatsächlich so, dass ich eine Idee habe und dann versuche ich, diese Idee in meinem Kopf zu formulieren und zusammenzustellen und suche nach den Mitteln, die ich brauche, um diese Idee dann in ein materielles Objekt umzuwandeln. Na, jetzt ein Bild oder eine Skulptur oder wenn ich jetzt was ganz Konkretes haben möchte und nicht die Möglichkeit habe, ein Foto davon zu machen, dann nehme ich natürlich ein Foto aus dem Netz. Na. Wenn mir das aber nicht gefällt, dieses Foto aus dem Netz, so wie das ist, dann passiert das auch manchmal, dass ich das Foto dann händisch, zeichnerisch weiter bearbeite und verändere und dann das Foto nochmal einscanne und dann das Foto digitalisiere in eine Sprache, die der quasi der Roboter verstehen kann. Also es ist, man kann da nicht sagen, ich mache nur das. Aber einfach der Arbeits...
Jetzt kommen wir zur Diskussion. Ja, das heißt dann also, dieses maschinelle Digitalisieren, das ist für dich mehr so ein Prozess, wie wenn ich jetzt sagen will, okay, ich möchte jetzt einen Hintergrund machen, dann nehme ich jetzt einen dicken Pinsel, mache jetzt da ein paar dicke Streichwaffe auf den Hintergrund. Und für dich ist das so, du machst das aber nur mit dem Maschinellen. Also ich möchte jetzt dieses Bild beeinflussen, also schicke ich es einfach mal kurz durch die Maschine durch und arbeite mit dem Ergebnis dann weiter?
Auch. Also, und das ist wieder dieser Punkt, wo ich sagen muss, nicht nur das. Also ich benutze es nicht nur als das. Ne? Und das ist ja immer, deswegen kann man nicht sagen, also es ist nur ein Apfel, der aussieht wie ein Apfel, der schmeckt wie ein Apfel. Ne? Weil es sieht vielleicht aus wie ein Apfel, aber es könnte auch eine Birne sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat für dich.
Ja, so... Ich muss doch nachdenken.
Genau, da passt jetzt vielleicht auch eine Frage, die ich schon online bekommen habe, zu dem Thema, hast du schon bestimmte Geschichten in den Bildern, die du erzählen willst oder quasi Geschichten zu den Bildern, die du dir denkst oder kommen die erst im Nachgang?
Nee, die Bilder entstehen tatsächlich zu Geschichten, die ich im Kopf habe. Also das habe ich ja quasi jetzt gerade beschrieben, eben dass ich habe ein Thema und eine Idee und dann entsteht quasi daraus dann das Bild. Und wie dann das Bild am Schluss aussieht, das kann ich am Anfang noch nicht sagen tatsächlich. Ich habe eine grobe Idee davon, wie das Bild aussieht.
Aber das ist ja quasi die Geschichte im Vordergrund, die du erzählen willst.
Ja, tatsächlich.
Vor dem Ästhetik des Bildes sozusagen.
Ich bin eher ein Geschichtenerzähler. Zwar kurze Geschichten, aber
Geschichtenerzähler. Möchte jemand aus dem Publikum noch eine Frage stellen? Ja, da haben wir gleich. jemand freiwillig ist.
Hallo.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage eigentlich an Anna. Sorry. Was hält eigentlich eine Galeristin von KI?
Danke für die Frage, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, es ist auch schön, jetzt hier im Podcast nicht nur den Künstler zu sprechen. Die Galeristin ist ja manchmal ja vielleicht auch interessant, die Sicht der Galeristin. Ich persönlich habe als Galeristin kein Problem mit KI, solange der Künstler oder die Künstlerin, die mit denen arbeiten, auch quasi sinnvoll arbeiten. Also ich hätte jetzt ein Problem, wenn jetzt Person XY sagt, hier, KI macht mir ein Bild.
Drei Schmetterlinge im Wald.
Zum Beispiel. Fände ich jetzt nicht künstlich, aber würde der Raimund jetzt mit der KI arbeiten und sagen, mach mir drei Schmetterlinge im Wald.
Das würde er nicht machen.
Abgesehen davon hätte das eine, meiner Meinung nach eine andere Wertigkeit, weil quasi der Kontext, in dem das Kunstwerk entsteht, ein anderer ist. Ich finde es ganz wichtig, auch immer auf die Kontexte zu gucken, wie Kunst entsteht, weil in meinem Verständnis von Kunst ist ein fertiges Bild nicht immer gleichwertig mit einem kunsthistorisch wertvollem Werk. Und ich gucke auch, wenn ich mit KünstlerInnen zusammenarbeite, dass die Teil auch irgendwie zum Teil mal mehr, mal weniger etwas kunsthistorisch auch wertvoll Neues mit reinbringen, entweder in der Philosophie, mit der sie arbeiten, oder mit der Technik, mit der sie arbeiten, oder auch mit beiden was zusammenführt. Und da ist natürlich KI als neues Mittel, das in der Kunst verwendet werden kann, natürlich auch ein tolles Medium, um es zu nutzen und zu verfremden und damit zu arbeiten. Und deswegen, das hängt wirklich von den KünstlerInnen ab, die damit arbeiten und wie sie damit arbeiten.
Ich glaube, die große Frage, um das abzukürzen, ist, warum wurde das Bild gemacht?
Ja, das ist, glaube ich, das der Keypunkt hier, der Hauptschlag, also das Hauptargument, wieso, weshalb, warum ist dieses Bild so entstanden und wo kommt halt die Intention des Künstlers oder der Künstlerin her, dass die dieses KI, dieses Medium benutzt. Weil wir hatten vorher schon die Diskussion, bevor wir aufgenommen haben, über Kochbücher. Und Kochbücher sind ja jetzt in dem Sinne kein kunstwertvolles Medium, obwohl es wahrscheinlich auch Kunstbücher gibt, die sehr künstlerisch hergestellt worden sind. Aber das ist halt eher eines praktikableres Medium. Deswegen verstehe ich, dass das auf die KI genutzt wird, wohingegen Sachen, die halt mit Inhalt gemacht werden und neu gedacht werden und ja, neue
Blickpunkte gemacht werden. Ja, ich meine, 90% der Werbebranche arbeitet heutzutage mit KI einfach.
Was auch voll verständlich ist, weil das sehr viel Arbeit abnimmt, aber das ist halt auch keine Kunst.
Das ist halt, es ist halt immer die Frage, ob man
sein.
Ja, es könnte natürlich, jetzt wurde aus dem Publikum gesagt, es könnte sein. Das könnte natürlich auch sein, aber das ist immer die Frage, ich habe vorhin das schon mal erwähnt, mit Kunst ist, was der Künstler macht und wie er das definiert und warum er das gemacht hat. Und wenn ich das mache, um jetzt eine Hotellobby zu füllen, nur damit ich irgendein Bild an der Wand habe, dann ist es einfach künstlerisch jetzt nicht das wertvollste Produkt, das ich da hingehängt habe. Wenn jetzt der Hotelier aber sich Gedanken darüber macht, was er da haben möchte, was seine Gäste, wie die emotional beeinflusst werden, wenn sie da reinkommen, dann ist das Thema schon wieder ein ganz anderes.
Ja, wie gesagt, das Thema Kontext, finde ich, ist immer ganz wichtig in Kunst. Wie ist der Kontext? Also quasi ein Kunstwerk kann durch die Darstellungsweise an Wert gewinnen. Also es gibt es halt KünstlerInnen, die verschieden arbeiten und dadurch, dass sie dann halt in einer Galerie oder in einem Museum oder ähnliches gezeigt werden, bekommt das Kunstwerk natürlich an Wertigkeit in dem Sinne, dass es sozusagen ja kunsthistorisch und ähnliches wert, also wichtiger wird dadurch. So wird ja auch der Faktor für einen Künstler sozusagen auch errechnet, wo wer ausstellt und wie oft wer ausstellt. Und das gibt sozusagen die Wertigkeit des Künstlers, der Künstlerin wieder. Und das wertet sozusagen das Kunstwerk auf. Aber das bedeutet, ist auch quasi nicht gleichbedeutend mit der Qualität des Kunstwerks. Das muss man auch wieder das sind auch wieder zwei Welten. Gleichzeitig ist es halt aber, wenn etwas jemand nur zum Spaß malt, weil es ein Hobby ist und weil es schön ist und es zu einer Zeitvertreib ist, ist legitim und ist toll, aber es ist nicht gleichbedeutend mit Kunst.
Ja, jein.
Jein.
Wie man sieht, ist die Definierung von Kunst einfach schwierig. Es ist immer noch schwierig, aber es ist genauso, wie wenn du dich jetzt mit einem Programmierer unterhältst, ist jetzt, wenn ich mich mit Arduino beschäftige, bin ich dann schon ein Programmierer oder, ne, also jeder ernsthafte Programmierer würde sagen, naja, jetzt da ein bisschen Arduino rumwurschteln und so, das ist ja keine wirkliche Programmiersprache. Ne, da würde jeder sagen, da muss schon ein bisschen mehr, damit du das kannst. Der Otto-Normalverbraucher würde aber sagen, ey, ich kann eine Computersprache sprechen.
Bevor wir vielleicht weiter über das Kunstthema sprechen, ist nämlich auch eine Frage gewesen, die ich bekommen habe. Apropos Programmieren, was für einen Code benutzt du denn zum Programmieren?
Hast du dich auch schon gefragt?
Hat im Publikum wurde die Frage sich auch schon gestellt.
Also lustigerweise, es gibt tatsächlich einen Code, den ich benutze und es ist, also auf das, was es dann runtergebrochen ist, ist G-Code. Das ist eine ganz urtümliche Bewegungsformsprache, das in C- und C-Bereich benutzt wird. Alle automatisierten Systeme, wo ein Arm sich von A nach B bewegt, ist G-Code. G von 0,1 zu G0,2 zu G von G02 zu G03. Und wenn es da eine Rundung ist, kommt noch ein Radius dazu, Punkt A nach Punkt B mit dem Radius dazwischen.
Okay.
Aber tatsächlich viel mehr Computersprache will ich an sich eigentlich auch nicht reden, sage ich jetzt mal.
Das ist okay.
Weil für mich ist das Interessante, das, was dann in die materielle Welt umgesetzt wird. Und wir haben heute die Möglichkeit, durch so viele Arbeitsoberflächen sich das so zu erleichtern, dass man diese ganzen Codes nicht lernen muss. Also ich arbeite zum Beispiel auch für meine kinetischen Objekte jetzt eben auch mit Arduino. Und da gibt's aber also mittlerweile alles schon, ganzen Zeilen kannst du einfach kopieren. Wenn du irgendeinen Befehl brauchst, musst du alles nicht mehr selber schreiben. Du hast Simulationsprogramme, die dir einfach dann, brauchst den Schaltkreis jetzt nicht mehr auf den Tisch zusammenbauen und schauen, ob das alles funktioniert, was du da hast mit den Widerständen, sondern das lässt du dir halt einfach simulieren. Das machst du digital, steckst du zusammen, lässt das simulieren und dann siehst du, ob du Scheiße gebaut hast oder nicht. Na, jetzt mal ganz grob direkt gesagt.
Das ist eine sehr gute Vereinfachung.
Das sind die Werkzeuge, die fantastisch sind heutzutage. Und ich sehe da auch nochmal, um zu KI zurückzukommen, ich sehe das auch als Werkzeug heutzutage. Es ist einfach ein Werkzeug.
Kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch, dass es ein Werkzeug ist. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wenn wir schon auf der KI-Frage sind, vielleicht auch die Frage zur Einzigartigkeit deiner Kunst. Also weil die ja durch die Hilfe einer Maschine erstellt wurde, also die jetzt hier in der Ausstellung ist, da habe ich quasi auch die Frage bekommen, inwieweit kann man das denn als einzigartig bewerten?
Also es ist diese Frage der Einzigartigkeit ist eigentlich in der. Ich beantworte das jetzt erstmal philosophisch und dann beantworte ich das rein technisch. Ja. In der Kunst hat sich diese Frage der Einzigartigkeit eh schon gegessen, weil sobald du einen Siebdruck nimmst und noch einen Siebdruck davon machst, ist es nicht mehr einzigartig. Was ist das Original? Es wurde beides mit dem gleichen Mittel gemacht, mit den gleichen Farben gemacht. Na gut, nicht im gleichen Jahr, aber letztendlich, also das Einzige, was es einzigartig macht, ist die Unterschrift. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pissoir nehme und meine Unterschrift darunter setze, ist dieses Pissoir jetzt einzigartig, obwohl das ein Massenprodukt ist. Ne? Das war ja mal eine Evolution oder Revolution in der Kunst, dass dann das industriell hergestellte Objekt, das es in der großen Masse gibt, zum Einzigartigen erklärt wurde.
Für die, die es nicht wissen, das ist eine Referenz auf Duchamp mit seinem Ready-Made.
Genau, ein Pissoir. Der hat tatsächlich seinen Namen des Anfang des 20. Jahrhunderts schon auf ein Pissoir geschrieben und hat es ausgestellt. Und das ist aber ein industriell hergestelltes Objekt, das einfach eine Riesenmasse gibt. Ne? Und deswegen finde ich diese Frage nach der Einzigartigkeit eh eigentlich total obsolet, weil ich kann jetzt einfach perfekten Ausdruck von der Mona Lisa machen. Ne? Und brauche ich die echte Mona Lisa dafür zu Hause? Das ist nochmal eine andere Frage. Ne? Und jetzt zur technischen Geschichte. Ja, tatsächlich sind sie in dem Sinn einzigartig, dass dieses Konstrukt, das die Maschine baut, bis zu einem gewissen Teil so wieder wiederholt werden kann. Allerdings ist es im Arbeitsprozess so, dass gewisse Datenumrechnungen einfach sehr, also ich habe quasi ein Random eingestellt und es jedes Mal, wenn du dann das Bild nochmal hochlädst, würde er quasi was Neues abstrahieren, sage ich jetzt mal. Er würde quasi nicht immer das gleiche Bild malen. Er würde bis zu einem gewissen Punkt das gleiche Bild malen, aber dann würde er sagen, nein, ich nehme jetzt nicht diesen Strich, sondern jetzt nehme ich diesen anderen Strich. Und weil ihm ist es wurscht, wie die Datenreduktion dann funktioniert. Und dadurch, dass ich dann nochmal am Schluss nochmal manuell eingreife und der Mensch der größte Fehlerfaktor ist, ich kann niemals perfekt das gleiche Bild wieder malen, kriege ich einfach nicht hin, kriegt kaum ein Mensch hin. Ne?
Aber da passt ja jetzt quasi die andere Frage, die ich auch noch bekommen habe, mit der Konflikthaftigkeit, ob du quasi einen Konflikt damit hast, dass deine Werke mit einem Computer mithilfe einer Maschine gemalt werden, anstelle rein von dir, da sozusagen dann nicht mehr rein deine künstlerische Handschrift hat sozusagen, sondern halt, oder
das ist auch eine schwierige Frage. Ich habe da keinen Konflikt, weil es sind alles Werkzeuge. Also ob ich jetzt einen Bleistift, einen Pinsel, einen Kugelschreiber, eine Tätowiermaschine, da fängt schon an bei der Tätowiermaschine. Ist es jetzt, bin ich da im Konflikt, weil es eine Tätowiermaschine ist und kein Bleistift mehr? Oder bin ich im Konflikt, wenn es ein Bleistift ist und nicht mehr mein Finger? Bin ich im Konflikt, dass meine Hand ist und nicht mehr nur das Gehirn, das sich das vorgestellt hat? Also so kannst du das eigentlich weitersehen. Also ich finde das überhaupt kein Konflikt, weil der Bleistift, der Pinsel, die Tätowiermaschine, der Roboter, die KI, 25 asiatische Mitarbeiter, die für mich eine Skulptur in 8x6 Meter machen, um jetzt mal von dem großen Kunstmarkt zu reden. Also ich sehe da keinen Konflikt, das ist ein Werkzeug.
Das kann ich verstehen. Bevor wir noch auf eine weitere Frage eingehen, die ich bekommen habe, gibt es hier noch Fragen? Hat noch jemand? Nein, das Publikum ist quasi fertig mit seinen Fragen. Da gehe ich vielleicht dann auf die Frage ein, die ich auch noch bekommen habe. Hast du ein Lieblingsbild?
Ja, tatsächlich. Die stolpernde Welt.
Ach, das ist
dein Lieblingsbild? Das ist auch mein Lieblingsbild tatsächlich.
Wieso denn?
Ach, weil ich finde, das stellt so ein bisschen unsere Zeit dar. Ne? Es stolpert alles so ein bisschen vor sich hin. Wir sind wieder in so einem Zeitalter, wo sich alle nicht mehr so sicher sind, was los ist. Wir laufen so ein bisschen auf eine Sackgasse zu. Ne? Und ich finde das spannend, weil das bedeutet auch, dass was endet und was Neues anfangen kann. Ne? Also man sieht das ja immer so negativ, aber ich finde es einfach gut, dass Dinge sich einfach verändern.
Bei unserem Vorgespräch hast du eine andere Antwort gegeben.
Habe ich tatsächlich? Ja. Was habe ich denn gesagt?
Ich liebe alle und hasse alle gleichzeitig.
Ach so, ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Das war ja so ein allgemeines Ding. Ne? Aber jetzt von dieser Ausstellung, ja,
okay,
ist tatsächlich mein Lieblingsbild, die stolpernde Welt. Aber ich hasse und liebe tatsächlich alle meine Bilder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese künstlerische Natur, dass man nie so ganz zufrieden ist mit dem, was man macht. Und das aber der Antriebsmotor ist, ein neues Bild zu machen. Ne? Also deswegen bist du immer in diesem Konflikt. Es ist toll, aber es ist auch, ich muss jetzt ein neues machen.
Ja, kann ich verstehen. Okay, ich glaube, damit sind wir jetzt am Ende unseres Podcast-Künstlergesprächs 25 times 2. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Danke, Raimund, für deine tollen Antworten und deine tollen Input.
Danke, Anna. Sehr, sehr schöne Fragen. Auch ich bin sehr überrascht, dass Fragen aus dem Internet kamen.
Ich habe ja nicht umsonst quasi auf Instagram so einen tollen Fragesticker reingemacht.
Haben wir Gesichter zu den Fragen?
Nein,
gibt's
haben
Namen
wir nicht.
Zu den Fragen?
Nein. Nein, also
Sozialversicherungsnummern, Bankkonten.
Das nächste Mal frage ich nach, dass das bitte alles abgegeben werden muss, bevor.
Aber es ist schon interessant, dass wir uns über Maschinen unterhalten und jemand über eine Maschine eine Frage gestellt hat. Mal so als Abschlusswort für die, die Fragen gestellt haben und sich überlegen, ob jetzt alles eine Maschine ist oder nicht. Ne? Weil
wir haben ja schon geklärt, dass wir alle Maschinen sind. Deswegen. Also danke auch an Bishop Street Studios, die Aufnahme hier bearbeitet haben und das quasi ermöglicht haben, diesen tollen Podcast zu machen. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Podcast, zur nächsten Ausstellung mit Bernhard Paul wieder. Also danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.
Ja, das kann auch spannend werden mit dem Bernhard.
Ja, ich denke auch. Okay, danke schön.